Als erstes muss ich jetzt nochmal fragen, ist das Mikrofon nur für die Aufnahme oder auch Verstärkung? Aha, also ich muss nicht schreien, ihr versteht mich auch sonst halbwegs gut. Wenn ich leiser werde, dann müsst ihr sagen, bisschen lauter, ja. Zu mir ran. Ja. So, alles klar. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das ist die Jahreslosung für 2015. Das soll uns durch dieses Jahr begleiten. Und ist ein Vers, der uns auch darüber hinaus eigentlich begleiten könnte. Ich habe vor ein paar Wochen bei uns in der Lüneburger Gemeinde an der Tür gestanden vor dem Gottesdienst. Ist nicht mein regelmäßiger Dienst da, aber Vertretung habe ich es gemacht und habe an der Tür alle begrüßt, die dann zum Gottesdienst kamen. Und hab sie herzlich willkommen geheißen. Es ist mir nicht schwer gefallen, sie alle wirklich von Herzen anzunehmen. Ich habe mich über alle gefreut, die gekommen sind. So geht's mir auch, wenn ich jetzt hier bei euch bin und viele ja wiedersehe. Dann freue ich mich, dass ihr da seid. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Ich empfinde die Gemeinde wie einen schönen Blumenstrauß. Ein Blumenstrauß, der, ja, da ist er, aus vielen Blumen besteht, zusammengesetzt ist. Jede Blume ist anders als die andere. In der äußeren Form, in der Farbe. Jede Blume ist ein Original. So ist ja Gott. Er hat diese Welt ja so farbig geschaffen und so voller Formen. Das ist ja alles so übermäßig viel. Gott hat aus der Fülle genommen und diese Welt gemacht. Ich empfinde so auch die Gemeinde. Unterschiedliche Menschen, aber jeder ein Original, jeder besonders und jeder, weil er von Gott gemacht ist, auch schön. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist ja ein Wort, das auch an die Gemeinde gerichtet ist, an alle, die Christus einmal angenommen hat. Wie Christus euch angenommen hat. Wie hat er uns denn angenommen? Er hat uns eigentlich so angenommen wie in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, in dem Gleichnis von dem verlorenen Sohn, der das Erbe des Vaters verpasst hat, schuldig geworden ist und jetzt nach Hause kommt. Unvollkommen und schuldbeladen, hungrig und wahrscheinlich auch, er kam von den Schweinen, stinkend. So unvollkommen und schuldbeladen hat Gott uns angenommen, wie Christus euch angenommen hat. So nehmt einander an, auf diese Weise, in dieser Grundhaltung. Oder wenn ich an Zachäus denke, dem verachteten Betrüger, zu dem Jesus sagt, er saß ja auf dem Baum, um Jesus zu sehen, Zachäus, steig eilend herab, ich muss heute in dein Haus einkehren. Dieser Mann hat sich danach verändert. Aber als er oben auf dem Baum saß, war er der Zöllner. Und im weiteren Verlauf hört man ja, dass er sehr wohl auch Leute betrogen hat. Ein Mann, der ganz andere Maßstäbe hat, aber so wie er war, hat Jesus ihn angenommen. Ich denke an die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde und nachdem ihre Ankläger von ihrer eigenen Schuld überführt weggegangen waren, sagt Jesus zu dieser Frau, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er nahm sie an, wie sie war, als die Frau, die im Ehebruch ertappt worden war. Jesus nahm jeden, wie er war, und er sah gleichzeitig, was Gott aus diesem Menschen machen kann. Zu Petrus sagt er, ich will dich zum Menschenfischer machen. Und obwohl Petrus bei Jesu Gefangennahme dann ja völlig versagt hatte, spricht Jesus mit ihm nach seiner Auferstehung und fragt ihn, hast du mich lieb? Er sagt nicht, na, siehste Petrus, habe ich es dir nicht im Voraus gesagt, immer ein bisschen überheblich, denn er hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, würde ich dich nicht verleugnen. Diese ganze unangenehme Sache, dieses Schuldsein und schuldig geworden sein, spricht Jesus gar nicht an. Hast du mich lieb? Und als Petrus das bejaht, sagt er gut, weide meine Schafe. Wie Christus euch angenommen hat. Jesus sah bei den Menschen, die er annahm, bereits das, was Gott aus ihnen machen will. Er sah sie sozusagen wie Rohlinge. Ein Rohling ist ein Werkstück, das für die Weiterverarbeitung bestimmt ist. Gibt es ja auch, ein roher, rücksichtsloser und selbstbezogener Mensch wird auch als Rohling bezeichnet. Ich will mal bei dem Werkstück bleiben. Ihr seht hier einige oder solltet einige Rohlinge sehen. Kommen sicherlich gleich, da sind sie. Ja, noch ausgeschnitten. Daraus sollen Tiere geschnitzt werden. Vielleicht so der Anfang für eine Arche-Darstellung. Ausgeschnitten sind sie schon, aber man erkennt schon ein bisschen an der Form, sie sind noch nicht fertig. Wir alle sind solche Rohlinge, an denen der Meister arbeitet. Und darum die Mahnung von Paulus an die Christen in Rom, nehmt einander an. Was heißt das? Und in welchem Zusammenhang schreibt Paulus das eigentlich im Römerbrief? Die Glieder der Gemeinde in Rom waren offensichtlich sehr unterschiedlich. Wenn wir die Grußliste betrachten, die griechische, lateinische und jüdische Namen enthält. Andronikus und Junias und Herodian waren offensichtlich Juden. Priska und Aquila kamen aus dem griechischen Korinth. Epenetus kommt aus der römischen Provinz Kleinasien. Urbanus war wahrscheinlich ein gebürtiger Römer. Und Ampliatus und Stachys sind Sklavennamen. Alles Namen, die in der Grußliste am Ende des Römerbriefes auftauchen. Es werden Männer und Frauen genannt, Einheimische, Zugezogene, Judenchristen und Heidenchristen. Paulus schreibt diese Ermahnung nebeneinander an, eigentlich in diesem Zusammenhang. Es ging um die Frage, was darf ich eigentlich als Christ und was schadet meiner Beziehung zu Jesus? Und darüber gab es offensichtlich unterschiedliche Überzeugungen. Und Paulus greift eine Sache heraus. Die einen waren der Überzeugung, man darf alles essen. Andere, wahrscheinlich vom jüdischen Glauben geprägte Christen, haben bewusst auf Fleisch verzichtet. Paulus spricht hier von Starken und von Schwachen im Gewissen. Der Theologe Walter Lüthi hat das mit dem Magen eines Menschen mal verglichen und sagte, es gibt Menschen, die können Backsteine essen, ist ja ein Bild, und das macht ihnen nichts aus. Und andere haben einen schwachen Magen und trinken nicht Kaffee, sondern lieber einen gesunden Tee. Das heißt, schwach und stark ist hier keine Wertung des hingegebenen Glaubens an Jesus. Aber es könnte Grund zum Streit sein. Wer macht es richtig? Die, die sagen, es ist alles von Gott und das kann ich alles genießen. Und die anderen, die sagen, nein, Fleisch esse ich nicht. Beide wollen letztlich Gott dienen. Und Paulus, was sagt er denn nun eigentlich, wer Recht hat? Er sagt nicht, was besser ist, sondern er ermahnt beide Gruppen und sagt, nehmt aufeinander Rücksicht. Die Starken sollen nicht überheblich die anderen verachten und die Schwachen sollen die anderen nicht verurteilen. Das ist ja verachten oder verurteilen. Die Starken, was hat er da, warum ist er so kleinlich da in diesen Sachen? Muss man so gesetzlich sagen. Verachtet den anderen. Und die, die jetzt das engere Gewissen haben, sagen, der nimmt sich jede Freiheit. Wie will der in einer Beziehung zu Gott leben? Er richtet den, der ein weiteres Gewissen hat. Und an diesem Punkt, wo es eigentlich gar nicht um ein Gebot geht, das wir offiziell in der Bibel finden, also ich denke, wenn es um Ehebruch geht, dann geht es nicht darum, ob der eine ein schwaches und weites Gewissen hat. Das ist eine klare Anweisung, aber es gibt viele Dinge, die eigentlich mehr vom Gewissen auch empfunden werden, was ich kann, was mir schadet und was mir nicht schadet. Vorhin hat ja am Tod schon einiges so aufgezählt, wo man sagt, ja eigentlich grundsätzlich gut, aber man kann das auch alles missbrauchen und das kann uns alles zur Sünde verführen. Und das kann sein, dass wir das etwas unterschiedlich bewerten. Paulus sagt, nehmt Rücksicht. Ich denke, es muss uns bewusst sein, dass wir, die wir mit diesem Fleisch essen und Fleisch nicht essen, ja eigentlich wahrscheinlich nicht so ein Problem haben. Aber es sollte uns bewusst sein, dass wir zunächst mal ohne schuldhaftes Verhalten völlig unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Temperamente. Die einen tragen das Herz auf der Zunge und sagen, was sie empfinden und sprechen, bevor sie denken. Und andere brauchen Zeit, um über ihre Probleme zu sprechen. Und die muss man ein bisschen herausfordern, bis sie endlich mal das sagen, was sie eigentlich beschäftigt. Wir sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Gewohnheiten, die eigentlich von unserer Vergangenheit, oft von unserer Kindheit her ja, uns geprägt haben. Wir sitzen in der Gemeinde in unterschiedlichen Altersgruppen und Familiensituationen. Und wir haben oft einen sehr unterschiedlichen Geschmack, was Kleidung, Wohnung oder auch Essen und Freizeitgestaltung betrifft. Das wird immer besonders deutlich, wenn in der Gemeinde gebaut wird und wenn es dann darum geht, ob man Vorhänge haben will oder nicht und was für ein Teppich ausgelegt wird oder nicht oder entschieden werden soll, welche Stühle schaffen wir uns denn an. Dann merkt man sehr deutlich, dass wir unterschiedliche Gewohnheiten haben, ganz unterschiedlichen Geschmack haben. Und auch in der Gewichtung sind wir unterschiedlich, also im Gewicht sicherlich auch, aber ich meine Gewichtung. Was ist uns wichtig? Was ist für uns wertvoll? Was steht an erster Stelle? Wofür verzichten wir auf andere Dinge, weil uns das wichtig ist? Auch da sind wir sicherlich unterschiedlich. Und all das, was uns ausmacht, unser Leben, tragen wir in die Gemeinde hinein. Jeder ist in gewisser Weise eine Welt für sich. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Was bedeutet das für uns, einander annehmen? Bedeutet, ich akzeptiere den anderen zunächst mal so, wie er ist. Wenn es um sündiges Verhalten geht, das, denke ich, wäre noch ein anderes Thema, wie wir uns dann verhalten. Aber grundsätzlich, ich nehme den anderen mal so, wie er ist. Ich akzeptiere ihn. Und ich achte ihn als den, der auch zur Familie Gottes gehört, und sehe in ihm den Bruder und den Schwester und die Schwester. Wir rufen alle den einen Gott als unseren Vater im Himmel an. Wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern und wir meinetwegen das Brot einander geben, Christi Leib für dich gegeben, dann wird uns in diesem Gemeinschaftsmahl bewusst, vor Gott stehen wir alle gleich. Wir sind alle, wir gehören dazu, weil wir von Christus angenommen worden sind. Wir sind Schwestern und Brüder als Menschen, die denselben Vater im Himmel haben. Das ist etwas Besonderes und so sollten wir uns auch sehen, das heißt einander annehmen. Ich verachte oder verurteile ihn nicht, weil er vielleicht ganz anders ist, andere Überzeugungen vertritt und sein Christsein vielleicht anders lebt als ich. Einander annehmen, das heißt, ich spreche mit ihm. Er darf mich ermahnen. Ich fühle mich für ihn mitverantwortlich. Und ich gehe nicht gleichgültig an ihm vorbei. Er ist da, einander annehmen, das heißt, er ist da und ich nehme ihn und fühle mich für ihn mitverantwortlich. Gut, wenn eine Gemeinde jetzt größer wird und 100 Leute zusammensitzen, wird man das nicht für alle Verantwortung übernehmen können, sondern für die, die einem gerade sozusagen, ja, meinetwegen im Hauskreis oder sonst wirklich näher kommen oder die einen ansprechen und mit denen man Kontakt kommt, die vielleicht auch unsere Hilfe brauchen. Einander annehmen. Was hindert uns eigentlich daran, so zu handeln, so einander anzunehmen? Es ist die Tatsache, dass die Herde Jesu Christi des guten Hirten bei aller Verschiedenheit offenbar nicht nur aus Schafen, sondern auch aus Böcken besteht. Da sind einige, die sich immer vordrängen oder alles besser wissen. Andere drücken sich vor gemeinsamen Arbeiten. Oder es werden Lehren vertreten, denen ich nicht folgen kann. Oder was einem in der Gemeinde eben auch passieren kann, dass Leute überheblich sind, vorlaut und manchmal in ihren Worten auch sehr direkt und verletzend. Und dass einige auch Angewohnheiten haben, die mich ärgern und reizen. Weiß nicht, ja, da ist das Bild von den Schafen. Da sind eben einige dabei, die einen schwarzen Kopf haben. Die schwarzen Schafe, Und die haben wir in der Gemeinde eben auch. Das Schlimme ist, dass ich nicht das einzige Schaf unter Böcken bin, sondern dass ich für einen anderen manchmal auch so ein Schaf bin mit einem schwarzen Kopf. Dass ich mit meinem Verhalten auch anderen ein Anstoß und ein Ärgernis sein kann. Und dass ich mit meiner Art, mit meinen Vorstellungen dem anderen auch vielleicht auf die Nerven gehe. Das darf ich dabei nicht vergessen. Ich habe diesen Bibelvers, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, manchmal einigen Leuten auch bei Trauung als Trauspruch mitgegeben, unter anderem auch einer meiner Töchter. Nun möchte man ja annehmen, die zwei, die nun gerade heiraten, die haben ja einander angenommen und die sagen das ja auch noch einmal vor Gott, dass sie einander treu sein wollen, einander lieben wollen. Sie haben einander angenommen. Aber wir wissen, wenn sich dann mehr und mehr kennenlernen und den Alltag gemeinsam bewältigen müssen, je mehr sie miteinander leben, umso mehr sehen sie auch, dass der andere, den man doch so liebt, doch auch noch, ich will es vorsichtig sagen, ausbaufähige Seiten hat. Und das kann man vielleicht auch übertragen auf die Gemeinde. Je besser wir uns kennenlernen, vielleicht im selben Hauskreis sitzen, gemeinsam einen Dienst in der Gemeinde tun, vielleicht auch gemeinsam Freizeit verbringen, umso deutlich sehen wir bei dem anderen die noch unbearbeiteten Stellen des Rohlings, wo der Meister noch an der Arbeit ist und wir sehen es. Gott arbeitet an uns, an jedem Einzelnen. Aber wie arbeitet er? Er verändert uns durch den Heiligen Geist. Wir werden ja nicht verändert in unserem Wesen, und das als Christen macht es uns nicht aus, dass wir willensstarke Menschen sind, die jetzt neue Ausrichtung haben und sich bemühen, ordentlich zu leben. Sondern das Entscheidende ist ja, dass wir so Anschluss bekommen haben an die Kraft Gottes. Der Heilige Geist kommt und verändert uns im Kern unseres Wesens. Aber diese Veränderung, die durch die Kraft Gottes geschieht, ist eine Veränderung, die Gott tut, aber zu der wir immer wieder Gott die Einwilligung geben müssen. Und Gott arbeitet jetzt, schleift oder meißelt, wie auch immer. Und er hat unterschiedliche Werkzeuge, durch die er an uns arbeitet. Das ist einmal die Bibel. Wer die Bibel liest, der fühlt sich getröstet, aber auch korrigiert, ermahnt und auch so, dass das Vertrauen zu Gott wächst. Gott arbeitet an uns durch sein Wort. Es gibt sicherlich viele Werkzeuge Gottes. Eins sind persönliche Lebensführungen. Manchmal das, was uns am wenigsten gefällt in unserem Leben, ist etwas, wodurch Gott an uns arbeitet und wir manchmal rückblickend feststellen und sagen, ja, gerade diese Not hat mir eigentlich geholfen, Gott besser kennenzulernen, ihm noch mehr zu vertrauen. War für mich eine Korrektur meines Lebens und ich bin dankbar dafür. Gott arbeitet eben, und ein Werkzeug kann Lebensführung sein. Und ein wichtiges Werkzeug, und da bin ich bei unserem Thema, ist auch der Christ an meiner Seite in der Gemeinde. Gott benutzt ihn einmal, um mich aufzurichten, andermal, um mich zu ermahnen, und er benutzt meinen Mitchrist in der Gemeinde auch als eine gewisse Herausforderung. Auch durch die, ich will es hart sagen, Unarten des anderen in der Gemeinde, durch die Haltung, die noch nicht geheiligt ist, um es mal so mit einem biblischen Wort zu sagen, arbeitet Gott an mir. Wenn ich das beim anderen sehe, wenn er mich meinetwegen verletzt oder missachtet. Das ist für mich eine Herausforderung. Und das bedeutet, da wird auf einmal deutlich, wie weit ist denn bei mir diese Veränderung schon vor sich gegangen? Wie ist es mit meiner Liebe bestellt? Kann ich geduldig sein? Geduld ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Kann ich Versagen und Schuld wirklich von Herzen vergeben? Wie steht es mit meiner Güte und mit meiner Sanftmut dem anderen gegenüber, dem man nach menschlichem Ermessen ganz was anderes sagen möchte? Aber da würde man ihn auch verletzen. Wie ist es mit Güte und Sanftmut, das Frucht des Heiligen Geistes? Bin ich ein Friedensstifter? Wenn der andere in der Gemeinde mit seiner ungeheiligten Seite da ist und ich das sehe und damit direkt in Berührung komme, dann ist das für mich eine Herausforderung. Aber auch diese Herausforderung ist wichtig, ist für mich wichtig, weil Gott auch das gebraucht, um an mir zu arbeiten. Ich kann dafür beten, kann für den Bruder und für die Schwester in der Gemeinde beten, wo ich denke, na, das ist noch nicht so, wie es eigentlich sein soll, und das ärgert mich, fordert mich heraus. Wir dürfen beten. Aber wenn wir beten, sollten wir nicht in erster Linie beten, Herr, verändere den anderen, ich habe Schwierigkeiten mit ihm, sondern wir sollten beten, Herr, verändere mich, dass ich lerne, ihn mit deinen Augen zu sehen. Dass ich lerne, ihn mit deinen Augen zu sehen. Dieser Mensch, der vielleicht, oder bei dem ich jetzt vielleicht vordergründig die unbearbeitete Stelle seines Lebens sehe, wo Gott noch an der Arbeit ist. Dieser Mensch ist nicht irgendwer, sondern dieser Mensch ist ein von Gott geliebtes und umsorgtes Kind Gottes. Die Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen, die Jesus Christus angenommen hat und die ihn angenommen haben. Und jeder Einzelne ist von Gott geliebt. Für jeden gilt es, dass Jesus für ihn starb. Für jeden in der Gemeinde hat Gott einen eigenen Plan. Für jeden hält Gott einen Platz in seinem Reich bereit. Jeder hat den Heiligen Geist empfangen. Und in jedem arbeitet der Heilige Geist, um ihn so zu verändern, wie Gott ihn haben will. Und es ist für jeden, und das muss man sich selbst dann auch sagen, es ist ein Geschenk und eine besondere Gnade Gottes, wenn wir dazugehören dürfen. Irgendwann hat Jesus zu mir gesagt, komm und folge mir nach. Wir haben Ja dazu gesagt, unter anderem ja auch in unserer Taufe. Das Band, das uns verbindet, ist der Glaube an den Herrn, der uns erlöst hat. Und was uns verbindet, ist die Liebe zu diesem Gott, zu Jesus Christus, von der wir ja auch eben schon gesungen haben. Und das Ziel, das wir gemeinsam haben, wir möchten Gott dienen. Ja, auf unterschiedliche Weise, unterschiedlich begabt. Aber in dem Bewusstsein, der in uns das gute Werk begonnen hat, der wird es auch zum Ziel bringen. Bei mir und bei meinem Nachbarn in der Gemeinde. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Aber das ist ja noch nicht der ganze Vers, sondern zu Gottes Lob. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Einander annehmen ist Ausdruck der Liebe. Das ist Ausdruck der Liebe. Die Art, wie wir untereinander uns verhalten, wie wir miteinander umgehen, weist auf den hin, der unser Leben in seine Hand genommen hat. Wenn Jesus Christus unter uns wohnt, wenn diese Liebe untereinander in der Gemeinde sichtbar und spürbar wird, wird Gott geehrt. Das ist Lobpreis. Und wenn wir in die Gemeinde kommen, begrüßen uns, austauschen und dann den Gottesdienst beginnen, muss man sagen, der Lobpreis hat schon begonnen, bevor das erste Lied angestimmt worden ist. Das ist auch Lobpreis. Wir preisen Gott, wir loben Gott. Wir weisen mit der Liebe, wie wir zueinander stehen, weisen wir auf den hin, der die Liebe ist. Und ich denke, dass das eine ganz große missionarische Komponente ist. Die Gemeinde, wo Menschen zusammensitzen, die durch Gottes Kraft einander angenommen haben. Einander annehmen ist nicht nur eine Frage der guten Umgangsformen. Gute Umgangsformen können wir erlernen. Entscheidend ist das, was eigentlich in uns ist. Es geht nicht nur darum, dass wir miteinander freundlich sind und uns vielleicht auch bei der Begrüßung umarmen. Was ist eigentlich in uns? Wie sehe ich eigentlich den anderen? Habe ich ihn in meinem Herzen wirklich angenommen? Akzeptiere ich, dass er anders ist? Kann ich es ihm zugestehen, dass er seine Frömmigkeit anders lebt als ich? Ich muss nicht alles gutheißen, was er sagt oder wie er sich verhält, aber ich nehme ihn an als einen, der dazugehört und den Gott auch für mich in unsere Gemeinde gestellt hat. Wie stehe ich in meinem Herzen zu dem anderen? Das, was ich, wie ich mich verhalte und das, was ich sage, wie ich es sage, da kommt eigentlich das heraus, was in mir schon da ist. Und wenn ich den anderen nicht annehmen kann, weil ja vielleicht auch da einiges auch in meinem Herzen ist, weil ich mich vielleicht verletzt fühle oder zurückgesetzt fühle oder eben auch da Sachen sind, dann denke ich, sollen wir da anfangen und mit Gott sprechen und sagen, Herr, verändere mein Herz, dass ich im Herzen wirklich vergeben kann, dass ich annehmen kann, dass ich ihn mit den Augen sehe, wie du ihn siehst, dass in meinem Herzen gegen den anderen nichts da ist. Und wenn da in meinem Herzen wirklich Friede ist, dann wird das zum Ausdruck kommen. Durch meine ganze Haltung, alles, was ich tue. Ich weiß, dass in unserer Gemeinde in Lüneburg, liegt schon Jahre zurück, auch jemand sagte, der auch ein Mitarbeiter, wichtiger Mitarbeiter in unserer Gemeinde auch war, also voll mit dabei war, hat gesagt, ja, der Pastor begrüßt mich gar nicht. Und ich bin heute sicher, dass der Pastor das gar nicht gemerkt hat, dass er den und den begrüßt und den dritten nicht. Und da glaube ich, das ist etwas, was unbewusst in uns und aus uns herauskommt. Dass wir auf einmal jemanden gar nicht sehen, wir wollen es gar nicht bilden. In dem Moment, wo es bewusst ist, ich muss den ja auch begrüßen, dann begrüße ich ihn auch. Was in unserem Herzen ist, das kommt auch in der Gemeinde zum Tragen. Und das ist so schön, dass wir in der Gemeinde sind. Ich habe immer wieder gehört von Leuten, die sagen, ich brauche keine Gemeinde. Ich kann auch so ein guter Christ sein. Ich habe die Bibel und ich kann mir gute Predigten runterladen im Internet. Und es gibt gute Konferenzen mit vorzüglichen Rednern. Da kann ich auch mal so für ein Wochenende hinfahren. Ich kann auch ohne Gemeinde ein guter Christ sein. Und dazu kann ich nur sagen, ich kann es nicht. Ich brauche Gemeinde. Ich brauche die Menschen, die mit mir in der Gemeinde sind, die mit mir unterwegs sind und die mir helfen und die und durch die Gott an mir arbeitet. Am Ende wollen wir ja alle einmal ans Ziel kommen und dazu brauche ich Gemeinde. Amen.